Frische Sicht, Presseportal für unabhängigen Journalismus. Am 9. Mai diesen Jahres wäre Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Grund spreche ich mit Julian Eicher. Julian Eicher ist Journalist, Autor, aktiv im Bereich erneuerbare Energien. Er ist Wasserwerksbetreiber, politisch sehr aktiv und er ist der Sohn von Inge Eicher-Scholl, der ältesten Schwester von Sophie und Hans Scholl. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit mir zu sprechen.
Gern.
Es gibt ja mit Ihnen sehr, sehr viele Bereiche, die man thematisieren könnte. Ich wollte als erstes fragen, anlässlich eben des 100. Geburtstages am 9. Mai Ihrer Tante Sophie Scholl. Wann sind Sie eigentlich politisiert worden in Ihrer Familie?
Ich glaube, das kann man ganz klar beantworten, schon in den 1960er Jahren. Ich bin ja Jahrgang 1958, 20. März 1958 geboren. Und meine Mutter hat uns in den 60er Jahren, ich glaube schon 1966, 67, mitgenommen zu den Ostermärschen am Ulmer Weinhof und dann durch die Ulmer Innenstadt. Also spätestens dann hat bereits eine Politisierung stattgefunden.
Und was waren damals die wichtigsten Elemente in den Diskussionen, die Sie daheim geführt haben mit Ihren Eltern, mit Ihren Geschwistern?
Also wenn ich Jahrgang 58 war, dann war ich wahrscheinlich 1967, 9 Jahre alt. Mhm. Da habe ich, glaube ich, noch nicht so intensive Diskussionen mit meinen Eltern geführt. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich gesagt hätte, ihr sollt Kurt-Georg Kiesinger wählen statt Willy Brandt oder sowas ähnliches. Nichts dergleichen. Wir sind mitgelaufen als Kinder. Wir fanden das toll, dass wir ein Schild tragen durften. Und es gab damals eine Blume mit dem, eine Blume entworfen von meinem Vater Otto Eicher, ähnlich dem Symbol der Weißen Rose auf der Erstausgabe von 1952, also eine Papierblume, die wurde, glaube ich, verkauft für eine Mark oder sowas, damit die Kosten der Kundgebung eingenommen werden konnten. Da durften wir Kinder die auch mitverkaufen.
Und da wäre jetzt meine Frage, Sie sind ja in vielerlei Bereichen jetzt sehr aktiv. Also zum einen haben wir jetzt das Thema Energie, erneuerbare Energien, Umweltschutz, Natur. Auf der anderen Seite sind Sie politisch sehr aktiv und auch jetzt im Rahmen der Corona-kritischen Demonstrationen. Wie kommen Sie in diesen verschiedenen Rollen im Moment zurecht? Ist das sozusagen mit dem gängigen Bild, was man derzeit hat von den polarisierenden Standpunkten, wie führen Sie das zusammen? Das ist ja hochspannend.
Das finde ich eine gute Frage, aber mir fällt spontan die Antwort ein. An meiner Person erkennt man, dass das alles zusammengehört. Denn Friday for Future ist auf die Straße gegangen, so wie jetzt die vielen Tausenden, um nicht zu sagen Hunderttausenden, für die Grundrechte auf die Straße gehen. Und Friday for Future mahnte das Grundrecht auf eine Politik an, die das Überleben sichert, die wir bisher in Deutschland nach meiner Meinung und nicht nur nach meiner Meinung nicht haben. Wir haben eine Außenpolitik, die mit Krieg spielt. Ein bekannter Präsident eines großen Landes hat kürzlich gesagt, jetzt reicht's dann und auch gedroht, nämlich Wladimir Putin. Und ich nehme an, so wie ich den Herrn Putin kenne, sagt er das, was er meint, auch ziemlich genau. Und das wird fahrlässig überhört in Berlin, um einer NATO- und US-konzernfreundlichen Haltung entgegenzukommen. Ich halte das für sehr gefährlich. Und das Bundesverfassungsgericht hat die letzten Tage, ich glaube vergangene Woche, der Bundesregierung attestiert oder bestätigt, dass sie sich in Sachen Klimaschutz nicht verfassungsgerecht verhält. Insofern läuft das zusammen. Und insofern mache ich da meiner Ansicht nach schlussfolgernd konsequent genau das Richtige, dass ich zu beiden Veranstaltungen gegangen bin und möglicherweise da auch so eine, das nannte man früher in der Subkulturforschung, glaube ich, Drehpunktperson werde. Mhm. Denn ich schaue morgens nicht nur die Nachdenkseiten an, sondern schaue dann auch bei Faznet, also beim Online-Auftritt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung rein, das Original der Manipulationsversuche, mhm. Die Abschreiber von der Relotius-Redaktion, der Spiegel und ähnliche, da gucke ich nur selten rein, weil da fehlt mir ehrlich gesagt weder die Zeit noch der Humor, das dann zweimal wahrzunehmen. Das reicht einmal, mhm. aber ich versuche aus einer eigenen Blase immer wieder rauszutreten. Und für mich ist die Putzfrau, die hier einmal alle 3 Wochen wirbelt, als Informationsträgerin mindestens so wichtig wie der sehr geschätzte Kollege vom Spiegel, der sich jetzt schon mal auf die Relotius-Rennbahn begeben wollte, glaube ich, mhm. indem er mich als Tausendsassa und Ähnliches bezeichnet hat. Aber meine Güte, dass junge Leute, die beim Spiegel tätig sind, sich nicht vorstellen können, dass man mehrere Aufgaben gleichzeitig übernimmt. Ich schreibe zum Beispiel gerade einigen Bundestagsabgeordneten und gestern begann halt dann mein Arbeitstag morgens um, ich glaube, 6.50 Uhr und endete abends um 20.30 Uhr. Das ist nicht immer so, mhm. Aber manchmal, wenn es Bedarf, findet es durchaus mal statt und dann kann ich eben mehrere Aufgaben wahrnehmen und kann dann auch auf mehreren Kundgebungen sprechen. Deshalb halte ich das auch, ist das für mich überhaupt kein Widerspruch. Für mich ist es eher erschreckend, dass zum Beispiel Friday for Future angesichts der Corona-Panik, die ja von der Regierung und von der Publizistik, wenn man das mal so nennen darf, von gefühlt 80-95% der sogenannten Qualitätsmedien verbreitet worden ist, dass sich Friday for Future davon beeindrucken ließ und das macht schlimme Befürchtungen von mir wahr, die ich und andere Solaraktive auch schon hegten nach ersten Gesprächen mit Friday for Future jungen Leuten. Wir haben denen gesagt, steigt doch euren Schulen und Hochschulen einfach aufs Dach und montiert dort Solarzellen. Das ist eine prima Public Relation Aktion. Das könnt ihr natürlich vorher mit eurem Rektor absprechen. Wenn der die Zustimmung verweigert, dann ist das schon sozusagen der PR-Gag für die nächste Aktion. Darauf sind die nicht eingegangen. Die wollten auf die Straße gehen und hehehe schreien und offenbar haben Papa und Mama bei den Grünen oder sonst wo das dann wieder verboten und dann bleibt man halt zu Hause. Ich bin froh, dass es andere jugendliche oder junge politische Aktionen gibt, zum Beispiel in den USA, die Sunrise-Bewegung, die einfach, wenn irgendjemand auftritt und sagt, ich stelle mich für ein politisches Amt zur Wahl, dann gehen die zu den Wahlveranstaltungen und sagen, was machst du für Klimaschutz? Und die haben es immerhin erreicht, dass sie, als sie das Büro, glaube ich, von Frau Pelosi, also der, wie nennt man das, ich glaube, Fraktionsführerin bei den Demokraten im US-Repräsentantenhaus besetzt hatten, da kam dann die frisch gewählte junge, sehr schöne Abgeordnete Alexandra Ocasio-Cortez vorbei und hat sich mit denen unterhalten. Also das ist politische Aktion, die eine Wirkung hat. Mhm. Ich glaube, Friday for Future hatte eine beachtliche Wirkung, aber im Moment weiß ich nicht, ob das wieder einschläft, ob da dann nicht die Grandmas und Grandpas for Future, die wir bei Veranstaltungen für die Grundrechte letztes Jahr öfters gesehen haben, ob die da nicht mehr Wirkung erzeugen.
Da hätte ich eine Frage, die mir jetzt schon bei Ihren Ausführungen länger im Kopf herumschwirrt, nämlich kommt mir in diesem Themenbereich der Gedanke, dass es eigentlich bei dem, was wir hier verhandeln, mittlerweile gar nicht mehr um fundierte Meinungen geht, die ausgetauscht werden zwischen den unterschiedlichen Lagern, sondern um Haltung, die einfach erwartet wird. Sehen Sie das ähnlich?
Ich spüre das manchmal oder glaube das zu spüren, dass diese Erwartung an mich herangetragen wird. Gerade jetzt in diesen Tagen, nachdem die Qualitätsmedien aufgewacht sind, also das Thema, dass ich mit irgendjemand verwandt bin, in dem Fall mit einer weltberühmten Ikone inzwischen. Ich kann nichts dafür, dass ich mit der verwandt bin. Ist einfach so. Das hat KenFM 2017 in einem langen Interview thematisiert. Andere kamen nach. Jetzt wachen dann die sie sich Qualitätsmedien nennen, auf. Es stand jetzt im Spiegel was. Heute soll dann was im Zeitmagazin kommen. Und da habe ich manchmal so das Gefühl, es wird so eine Erwartung an mich herangetragen. Die Frage ist, ob ich der Erwartung entsprechen muss. Ich bin der Meinung, nein, das muss ich nicht. Das ist eine, manchmal versuche ich, das Ganze einen Gang zurückzuschalten und zu schauen, was passiert denn gerade. Ich habe mich gestern länger mit jemandem unterhalten oder mit mehreren unterhalten, eigentlich mit drei, die bei in Wackersdorf bei diesen Kundgebungen damals dabei waren, wo es zu massiven, gewalttätigen Polizeieinsätzen kam. Die gibt es heute in der Form, Gott sei Dank, nur selten. Mir hat neulich ein Demonstrationsführer in Berlin berichtet, er hätte neben sich gesehen, wie Polizei einen anderen Demonstrationsteilnehmer mit dem Gesicht nach unten auf den Boden gedrückt hätte und mit dem Polizeistiefel dann hinten auf den Kopf gestiegen sei. So etwas kann ich nicht anders als Folter, zumindest seelische Folter, um nicht körperliche Folter es zu nennen, bezeichnen. Das sind aber Gott sei Dank, glaube ich, heute noch die Ausnahmen, wenn man zum Beispiel an Stuttgart 21 denkt, an diese Demonstration, wo mit einem Polizeiwasserwerfer einem alten Mann mindestens eines von zwei Augenlichtern sozusagen ausgeschossen wurde. Insofern sage ich mir, es gibt die Form der Auseinandersetzung, sollte man sich nicht reinsteigern und jetzt gleich generell von einer Militärdiktatur oder sowas sprechen, sondern das ist eine Auseinandersetzung, sicherlich auch eine härtere Auseinandersetzung in einem Staat mit mehr jahrzehntelanger demokratischer Tradition. Das muss man irgendwie aushalten, aber ich muss mich deshalb nicht an die Erwartungen irgendwelcher anderer richten, die vielleicht in den Medien irgendwas schreiben und dann meinen, ich reagiere jetzt. Also gestern hat eine sehr nette Kollegin mir eine Mail geschickt, hast du schon was gelesen, was in der Taz stand? Und ich habe zurückgeschrieben, nein, habe ich auch nicht vor. Warum? Ab einem gewissen Bekanntheitsgrad wird über einen selber dann so viel veröffentlicht, dass man einen Tag von 48 Stunden Länge bräuchte, um das alles zu lesen oder wahrzunehmen. Deshalb konzentriere ich es auf wichtige Quellen, auf pointierte Quellen mit Kante, mit klarer Position, mit klarem Profil, wie die Nachdenkseiten oder die FAZ. Das sind so Kontrapunkte und da weiß man dann im Prinzip, was dazwischen stattfindet.
Wie bewerten Sie dann generell die Wichtigkeit alternativer Medien, besonders im Zuge dessen, dass natürlich jetzt aufgrund der Pandemie und der eingeleiteten Maßnahmen sehr viele Medien oder junge Medien jetzt auch entstanden sind? Sehen Sie das als Mehrwert oder gibt es da auch Kritikpunkte Ihrerseits?
Also ich habe schon manches Video gesehen, da wunderte ich mich, dass nicht noch behauptet wird, die Erde ist eine Scheibe. Aber in der ganz, ganz großen Mehrheit, gefühlt 95-98%, erkenne ich in dem, was sich Alternativmedien nennt, oder sagen wir 90%, eine ganz hohe Qualität. Ich finde das sehr erfreulich und auch sehr wichtig aus mehreren Gründen. Zum einen, weil die sich Qualitätsmedien nennen, ja offenbar bei dem Lesepublikum an Zustimmung verlieren. Ne? Außer nach meiner Kenntnis, ich bin jetzt kein Medienwissenschaftler, aber nach meiner Kenntnis verlieren alle außer der Zeit massiv an Auflage. Ich habe jetzt noch mal beim Spiegel reingeschaut. Da könnte man ja sagen, die lesen dann nicht mehr das Gedruckte, sondern nur noch, wie es was früher Spiegel Online hieß, also den Online-Auftritt. Dem ist nicht so. Laut Statista geht das Lesepublikum insgesamt zahlenmäßig zurück. Die Bevölkerung wächst aber zahlenmäßig. Das heißt, die Leute suchen nach anderen Informationsquellen. Und nach dem, was ich letztes Jahr erlebt habe, dass mir Leute sagen, ich war da auf einer Kundgebung und habe schöne Dinge erlebt und das, was nachher in der Zeitung stand, kam mir wie das genaue Gegenteil vor. Also da war die Reporterin und ich vermutlich auf zwei verschiedenen Kundgebungen. Nein, es war dasselbe. Nach dieser Art der Manipulation halte ich es für ganz dringend notwendig, dass es sogenannte alternative Medien gibt. Und ich glaube, interessant ist ja auch die Frage, wie abhängig ist wer von wem. KenFM zum Beispiel betont immer wieder und andere auch, sie leben von Spenden des Publikums. Also das Publikum ist jetzt nicht nur so eine Mediamarkt-Menschenmasse, die sagt, ich kriege alles geschenkt angeblich, sondern die ist bereit, nach Kräften zu spenden, freiwillig. Das ist was ganz anderes als das doch an mittelalterliche Wirtschaftszwangsmethoden, Mühlenzwang und Ähnliches erinnernde GEZ-System. Geht's noch, das also sagt Zwangsgebühr, wer nicht zahlt, muss in Ausnahmefällen sogar mal mit Haftstrafe rechnen. Das ist also eine Art Mediensteuer, die neben der Finanzamtssteuer dann eben auch noch erhoben wird, damit vielleicht das Publikum nicht so merkt, dass die Steuer insgesamt extrem hoch ist. Die Abhängigkeiten, da, die merkt man ganz klar, wie man mit Politikern umgeht in diesen Medien. Und da ist es doch dann sehr erfrischend, dass es unabhängigere Medien gibt, die sagen, wir setzen sozusagen auf die Schwarmintelligenz der Kleinspenden. Und außerdem gibt es ja dann eben auch Medien, das was man im Journalismus Formate nennt, die einfach sagen, jemand, der eben doch länger als 3 Minuten braucht, um was zu erklären, der darf bei uns dann trotzdem zum Interview. Und dabei sind doch, glaube ich, sehr erhellende Gespräche auf verschiedenen Kanälen rausgekommen. Alle nicht in diesen, oder so gut wie alle, nicht in diesen Qualitätsmedien. Und bei den Qualitätsmedien, Gespräche, von denen ich den Eindruck habe und nicht nur ich, da wird noch versucht, der Wirklichkeit irgendwie näher zu kommen, wie zum Beispiel bei Markus Lanz. Die finden nachts um 22 Uhr statt, wenn gefühlt 82% der Bevölkerung sich bereits im Schlaf befinden.
Jetzt würde ich gerne bezüglich der vielen Themen, die ich ansprechen möchte, mit Ihnen mehr in Medias Res gehen wollen. Zuerst ging es mir mal um Ihre Positionierung im Hinblick auf die derzeitige Politik, die wir alle erleben, die Infektionsschutzmaßnahmen und deren Entwicklungen über die letzten Monate. Was ist Ihr größter Kritikpunkt an der derzeitigen Politik?
Der größte Kritikpunkt ist für mich, dass Grundrechte, von denen ich in der Schule und an der Universität und nicht zuletzt auch zu Hause im Haushalt Eicher-Scholl x-mal hörte, dass diese Grundrechte das Grundgerüst, die Basis, das Fundament unserer staatlichen, freiheitlichen Ordnung sind, dass diese Grundrechte mal soeben außer Kraft gesetzt werden, wie die Sommerzeit auf Winterzeit umgestellt wird oder die Müllgebühr erhöht oder gesenkt wird, meistens wird sie erhöht. Also so völlig unverbindlich, sodass man sich fragen muss, was gilt eigentlich noch? Und die Begründung dafür habe ich am Anfang akzeptiert. Wenn es brennt, kommt die Feuerwehr und der Feuerwehrkommandant bestimmt, beziehungsweise der Einsatzleiter oder die Einsatzleiterin von mir aus. Aber irgendwann nach 10 Monaten muss das Feuer dann doch auch gelöscht sein und dann gilt wieder die vorher vereinbarte Ordnung. Und das haben wir eben zurzeit bei uns im Land nicht. Also als ich zum ersten Mal von diesem Virus hörte, habe ich einen Krankenhausuntersuchungstermin abgesagt, habe Vorträge abgesagt, habe versucht, mich im Haushalt von meiner Frau Christine und mir auf Knappheitssituationen einzustellen. Als dann aber wahrnehmbar war für mich, dass ein Wolfgang Wodarg, ein mehrfach qualifizierter Wissenschaftler und Arzt, der mehrere Jahre, um nicht zu sagen, glaube ich, 8 oder 10 Jahre ein Gesundheitsamt geleitet hat, dass der nur einmal noch in Frontal 21 bei ZDF seine andere Meinung als Herr Drosten, den manche ja als Herr Dr. Drosten oder gar Herr Professor Drosten bezeichnen, als Herr Drosten vertreten hat, dass dieses dann gelöscht wurde. Ich habe es dann nicht mehr gefunden. Und ansonsten dieser Herr Wodau dann nur noch, ohne direkt mit ihm zu sprechen, beschimpft wurde in dem, was sich Qualitätsmedien nennt. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Und dann kam noch ein Anruf von Ken Jebsen dazu, der gesagt hat, er hätte gerne ein Interview mit mir über Widerstandsrecht und Grundgesetz. Und da habe ich ihm gesagt, das muss ich erst mit meiner Frau besprechen und vielleicht eine Nacht abwägen. Und habe mich dann aber doch spontan entschieden und zu meiner Frau gesagt, da folge ich meinem Gewissen und gebe ihm das Interview. Und danach gab es Reaktionen, zum Beispiel den Anruf eines Inhabers eines Fitnessstudios hier in Leutkirch, der mich gefragt hat, können wir irgendwas machen für die Grundrechte? Und dann habe ich gesagt, ja, zum Beispiel eine Kundgebung. So fing es in Leutkirch an mit einem Organisationszusammenhalt, der sich Bewegen nannte, also mit dem Wort Querdenken damals noch gar nichts zu tun hatte. Wobei ich überhaupt nichts dagegen habe, dass sich jemand Querdenken nennt. Eine frühere Mitarbeiterin meines Vaters hat mir neulich angerufen und gesagt, er hätte zu ihr gemeint, schön, dass du ab und zu quer denkst. Es gab auch schon damals sehr respektable Kollegen wie den Franz Alt, die eine Sendung hatten namens Querdenken. Eine Sendung im Bayerischen Rundfunk heißt, glaube ich, immer noch Quer. Also insofern, ich habe weder was gegen das Denken noch gegen hin und wieder mal sich querzustellen, wenn was schiefläuft.
Da ist es ja nun so, dass wir in einer Situation sind, medial, in der, sagen wir mal, gewisse Kampfbegriffe gerne benutzt werden. Ja. Also wie Querdenken. Querdenken wird gleich assoziiert mit Verschwörung, Geschwurbel, jetzt platt gesagt, Aluhut, rechtsradikalen Tendenzen. Ich frage mich, besonders für Sie, der ja auch das Wort liebt, wie gehen Sie mit dieser Umdeutung dieser Begrifflichkeiten um in Ihrem Alltag?
Also einmal versuche ich, das weiterzumachen, was mir schon Leute gesagt haben, beziehungsweise in einen Kommentar eines Interviews bei KenFM reingeschrieben haben, dass ich nicht in Klischees denken würde. Und dass ich dann sage, okay, derjenige, der gerade die Schublade aufgemacht hat, in die er mich reinsteckt, da lege ich irgendwas quer, indem ich ganz wahrheitsgemäß sage, ich gehöre weder zu einer Partei noch zu einem Verein namens Querdenken. Nichtsdestotrotz finde ich zum Beispiel das, was ich von dem Michael Ballweg gesehen habe von Querdenken, weitgehend gefühlt zu 98% hervorragend, würde mich auch gern mal persönlich mit ihm unterhalten, wie er das schafft, da auch immer ruhig zu bleiben und sich nicht provozieren zu lassen, beziehungsweise im richtigen Moment richtig zu reagieren. Man denke ja nur dran, er wurde auf diesen sogenannten Volkslehrer, diesen Rechtsradikalen angesprochen und hat dann spontan in die Kamera von ARD Monitor gesagt, lieber, ich weiß nicht, wie der heißt, lieber Volkslehrer, bitte komme nicht mehr auf unsere Demonstration, du bist unerwünscht. Man stelle sich mal vor, der damalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hätte in eine ZDF-Kamera oder ARD-Kamera spontan gesagt, lieber Herr Sarrazin, Sie sind ein Rassist, bitte bleiben Sie künftig draußen bei SPD-Veranstaltungen. Das ist ja ein ungeheurer demokratischer Vorgang, dass jemand sagt, okay, die Undemokraten, die erkläre ich jetzt mal für unerwünscht. Unterm Strich versuche ich dann immer diese Klischees ein bisschen aufzubrechen, indem ich sage, okay, zum Beispiel, wenn mir jetzt vorgehalten wird, ich hätte bei Querdenken gesprochen, das ist kein Problem, das habe ich gemacht und ich weiß auch nicht, was mich daran hindern soll, es weiter zu tun. Also bei Querdenken sprechen, den Leuten sage ich immer, ich habe auch schon bei der CDU gesprochen, bei den Grünen, bei der evangelischen Kirche, also zumindest mit erstgenannten beiden, CDU und Grüne, möchte ich um Gottes Willen nicht verwechselt werden. Ja, das wäre ja beinahe eine Beleidigung, zumindest aus meiner Sicht. Und ich versuche dann aufklärend zu wirken, ja. Also ich denke auch, es ist wichtig, immer wieder sich selber ein bisschen in Frage zu stellen. wenn zum Beispiel auf mich Leute kommen, die sich als Impfgegner bezeichnen, sage ich, ich bin kein Impfgegner. Ich habe sogar einen Impfpass, einen alten, in dem drinsteht, dass ich schon längst mal wieder meine Tetanusimpfung erneuern müsste. Ich erlaube mir bei der jetzigen Marketingkampagne für neue Impfstoffe zu sagen, da schaue ich mal, wie sich das entwickelt. Und ein Freund von mir, der sagt, er möchte sich impfen lassen mit AstraZeneca, da erlaube ich mir ab und zu, ihm einen Link zum Beispiel auf einen Artikel von Frankfurter Allgemeine hinzuweisen, wonach Dänemark diesen Impfstoff ausgelistet hätte, also komplett gestrichen hätte, damit er sich überlegen kann, ob das jetzt so gut ist, wie er das dann entscheidet, das ist überhaupt nicht mein Problem. Aber ich denke, man sollte versuchen, aufklärend zu wirken. Mein Eindruck ist, wenn die Leute genauer Bescheid wissen, dann werden sie nachdenklich und zweifelnd. Dazu kommt natürlich, dass die Einschränkung mancher Grundrechte, wie das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung oder das Recht, sich frei zu versammeln, dass inzwischen das doch einer Mehrheit der Bevölkerung ganz erheblich auf den Senkel geht. Ich höre von München an der Isar, dass sich da bei schönem Wetter Trauben von Leuten versammeln und die Polizei inzwischen auch nicht mehr eingreift. Also fast so dicht versammeln wie die Bundestagsabgeordneten, die bei dieser Abstimmung für diese, wie hieß das Gesetz, Notbremse, dicht an dicht gestanden sind. Also alle eigenen Erkenntnisse oder Erkenntnisse unter Anführungszeichen, alle eigenen Bekundungen ignorierend und verletzend. Das erlaubt sich die Bevölkerung auch. Und ich glaube, da tickt die Uhr für uns, dass also für die Leute, die die Wiedereinführung der Grundrechte wünschen, dass die Bevölkerung auch mehr und mehr wachsam wird für diese Themen.
Da würde ich jetzt gerne noch einen Begriff mit Ihnen besprechen wollen. Alles, was wir derzeit erleben, wird ja unter dem Oberbegriff Solidarität geführt und sprich das kritische Denken, das Querdenken, wie Sie es nennen auch, wird als unsolidarisch dargestellt. Könnten Sie dieser Verkehrung aus Ihrer Sicht entgegnen?
Ja, unbedingt, aus mehreren Gründen. Also ich wohne auf dem Land in einem Haus, da habe ich Zugang zu etwa einem Hektar Land. Wenn mir jemand sagt, du bleibst jetzt zu Hause, ist das für mich jetzt nicht so dramatisch. Wenn aber eine Familie mit geringem Einkommen in einer Drei-Zimmer-Wohnung vier Leute lebt und wochenlang dort sich aufhalten soll, ja, und dann Kinder mehrerer Altersgruppen noch Homeoffice für die Schule machen sollen und Mama und Papa plötzlich als ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer tätig sein sollen, bis mithin zu dem dann schon unverschämten Auftreten mancher Lehrer, die sagen, wie sieht es denn bei euch zu Hause aus und so weiter und was sagen denn Papa und Mama, diese Verhöraktionen. Wenn das auf diesem engen Raum stattfindet, dann ist es besonders schlimm für diese Leute und es sind besonders ärmere Leute. Da fängt dann die konkrete Solidarität an. Und ich finde es beinahe ekelerregend, wenn Leute, die sich Sozialdemokraten nennen, dann meinen, über sowas wegschweigen zu müssen, beziehungsweise zu sagen, ja, die kriegen ja dann jetzt Arbeitslosengeld, wie sagt man, Aufstockung, beziehungsweise die kriegen, Kurzarbeitergeld, das ist ja schön und recht, aber da hat Frau Mama, wenn drei Kinder in einer Vier-Zimmer-Wohnung sind und Homeoffice machen sollen über Wochen, hat die da fast nichts davon. Und wenn so etwas solidarisch gemacht werden würde, dann müssten sofort die Bundestagsabgeordneten sagen, okay, wir verzichten auch mindestens mal auf die Hälfte unseres ja erkennbar, wie man heute weiß, viel zu hohen Honorars. Ich weiß, es gibt Abgeordnete, denen müsste man mehr geben, aber das ist die verschwindende Minderheit. Die meisten müssen ja jetzt auch heute nicht mehr nach Berlin fahren. Die machen ja auch Homeoffice und die Zahl der Sitzungen ist ja offenbar weniger geworden. Also wäre es doch ganz logisch zu sagen, die kriegen weniger. Also Solidarität, dieses Wort wird da umgekehrt, wie mir zurzeit überhaupt scheint, dass vieles so im Orwellschen Sinne verdreht wird. Ja? Wenn mich jemand ankündigt als Neffe von Geschwister Scholl als Redner, ja, dann bin ich das nun einfach. Ich bin mit der verwandt, ob ich das will oder nicht. Ja. Ich sagte dann den Veranstaltern, ja, versucht es ein bisschen zurückhaltend zu formulieren. Von mir aus Sohn von Inge Eicher-Scholl, die das Buch Die Weiße Rose über die Geschwister Scholl geschrieben hat. Das kann man ja machen, aber dass man die reine Tatsache, dass jemand mit jemand verwandt ist, nicht mehr sagen soll, dass das dann als politisch-historische Erbschleicherei bezeichnet wird oder ähnlicher Unsinn, ja. Das ist dann schon für mich so, dass Herr Orwell wahrscheinlich sich im Grabe so schnell rumdreht, dass man aus ihm ein neues Kraftwerk machen könnte. Wie vermutlich sich auch jetzt Heinrich Böll im Grabe rumdreht, wenn er mitkriegt, dass die Heinrich-Böll-Stiftung angeblich so Organe wie die Taz mitfinanziert, sonst wären die längst dort, wo der Markt sie höchstwahrscheinlich hinbringen würde, nämlich im Off draußen weg.
Jetzt ist es ja so, es gibt viele Menschen in der maßnahmenkritischen Bewegung, die durchaus schon Vergleiche ziehen zu sehr schlimmen Zeiten. Wie sehen Sie das? Was ist da Ihr persönliches Gefühl? Würden Sie auch schon so weit gehen, dass Sie sagen, es gibt tatsächlich eine Manifestation an, sagen wir, totalitären Mechanismen in unserer Gesellschaft, oder ist das aus Ihrer Sicht zu hoch gegriffen?
Ich bin da bei der Bewertung sehr vorsichtig. Ich glaube, die Bundesrepublik Deutschland ist was völlig anderes als das Dritte Reich. Wir haben noch viele Unterschiede. Wir haben Gerichte, von denen zwar viele ein bisschen schlafen, beziehungsweise in der Tradition der deutschen Justiz, die ja ihre Nazi-Vergangenheit selbst nie gründlich untersucht hat, sich entnazifiziert hat von selber. Das hat sie immer anderen überlassen, wie dem Deutschen Bundestag. Aber es gibt auch Gerichte, die sagen, wir schauen genau hin. Zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht hat das Demonstrationsrecht gleich im Frühjahr 2020 geschützt. Insofern ist die Bundesrepublik Deutschland was ganz anderes als das Dritte Reich. Ich glaube, wir müssen eher aufpassen, dass wir nicht in so, sagen wir mal so, ungeschützt spießige Verhältnisse wie in der Adenauer-Restauration der 1950er Jahre kommen, als Frauen noch ihre Männer fragen mussten, wenn sie ein eigenes Bankkonto eröffnet haben. Ja. Wenn das heute in einem islamischen Staat passiert, dann sagen wir, das sind ja keine demokratischen Gesellschaften. Das war 1950, ich glaube sogar bis 1970 bei uns noch gesetzlich so geregelt. Aber wir sind, glaube ich und hoffe ich, doch noch weit davon entfernt, dass Leute in größerer Zahl verhaftet werden, totgeschlagen werden und Ähnliches ohne richterlichen Beschluss. Wie gesagt, es gibt Ausnahmesituationen, wie am Anfang bereits geäußert, die Schilderung eines Polizeieinsatzes in Berlin. Ich glaube, jetzt im April 2021 war das wohl. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht sozusagen schlafend hineinschlittern, ähnlich diesen Notverordnungen der Endzeit der sogenannten Weimarer Republik, die Nazizeit begann ja offiziell am 30. Januar 1933 und es gab aber schon vorher, ich glaube schon ab Ende der 1920er Jahre, sogenannte Notverordnungen, die nur der Reichspräsident unterschreiben musste und man sagen muss, konnte dann, was der Reichstag, also das Parlament, vergleichbar dem heutigen Bundestag, dazu sagt, das ist völlig irrelevant, das ist völlig unwichtig, der wird gar nicht gefragt. Also da wurden so schleichend demokratische Grundrechte und demokratische Sicherungen rausgeschraubt. Und das hat dann zu dem schlimmen diktatorischen System geführt. Und deshalb, glaube ich, müssen wir da ganz besonders aufpassen und immer wieder darauf drängen, dass diese Grundrechte voll und ganz wieder in Kraft treten. Denn die Begründung, dass mit den sogenannten Maßnahmen, also zum Beispiel einem nächtlichen Ausgehverbot, der Abschaffung der Reisefreiheit und der körperlichen Unversehrtheit und der Berufsausübung, dass damit eine Krankheit behindert wird. Weiß man ja jetzt inzwischen, dass das Unsinn ist. Ne? Und die Begründung ist weggefallen und die Feuerwehr hat dann spätestens ihren Job getan, wenn ich es mit dem Vergleich von vorher nochmal zusammenbinden darf. Insofern ist jetzt höchste Zeit, dass man sagt, wir müssen diese Grundrechte alle wieder in Kraft setzen.
Da haben wir jetzt im Moment die Debatte, dass diese Grundrechte, diese unveräußerlichen Grundrechte, die ja für die gesamte Bevölkerung gelten sollten, dass geimpften Personen Grundrechte wieder zuerkannt werden, sie gleichgestellt werden mit wieder Genesenen bzw. negativ Getesteten. Ist das eine Rückgabe der Grundrechte oder nicht? Oder wie sehen Sie das?
Das sehe ich überhaupt nicht als Rückgabe der Grundrechte. Das steht nicht im Grundgesetz. Artikel 1, Geimpfte genießen alle Grundrechte. Sondern Artikel 1 lautet, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ich glaube, zur Würde des Menschen gehört, selbst zu entscheiden, ob er sich impfen lassen will oder nicht. Und das ist der Versuch, unsere Wachsamkeit einzuschläfern, die aufpassen will, die Wachsamkeit, ob diese Grundrechte alle wieder in Kraft treten. Und nicht nur das Recht von, was weiß ich, bis 21 Uhr oder 23 Uhr in einer Gartenwirtschaft als Geimpfter mit Abstand von 1,5 Meter zu meinem Nachbarn sitzen zu dürfen, sondern zum Beispiel als Künstler auftreten zu dürfen und als Künstlerin. Das ist ja auch ein Aspekt, der meiner Ansicht nach viel zu wenig berücksichtigt wird, dass Deutschland sozusagen kulturlos gemacht werden soll, ne? Indem man einfach allen Kulturschaffenden oder fast allen sagt, hallo, ihr wartet jetzt einfach mal mit euren Auftritten vor Publikum, bis die Pandemie vorbei ist. Das betrifft angeblich fast so viele Leute wie die Zahl der Beschäftigten in der Autoindustrie, einschließlich Zulieferern. Und das ist meiner Ansicht nach ein ganz massiver Eingriff auf die Kultur, der dann schon dem ähnelt, was Josef Goebbels und Freunde veranstaltet haben. Ne? Mhm. Denn ein Auftrittsverbot ist für Künstler, die ich kenne, die davon leben, dass sie auftreten, Musiker zum Beispiel, bedeutet, dass sie diesen Beruf als Existenzgrundlage, als Einkommensquelle nicht mehr nutzen können. Mhm. Und das finde ich schon ziemlich heftig. Und was mich da auch wundert, ist, dass sich das viele bisher so schweigend gefallen lassen. Natürlich gab es Demonstrationen Kulturschaffender, aber das ist schon ein paar Monate her. Und was mich dann auch ein bisschen erstaunt, wie schnell die oben sitzen, Grönemeyer oder, der ist ja noch auf so eine Kundgebung gegangen, aber so Leute wie Wolfgang Niedecken oder so, dass die da nicht sagen, es gibt Junge, die da anfangen, wo wir vor 30 Jahren begonnen haben oder vor 40 oder vor 25, nämlich auf kleinen Bühnen, die sollten jetzt mal eine Chance bekommen, wieder vor Publikum zu treten. Ja, ich meine, jetzt im Sommer ja sowieso Aerosole und die ganze Debatte, das kennen wir ja alles. Also warum nicht? Ja. Also die Grundrechte sind nicht zurückgegeben und Heribert Brandl hat es ja auch in seinem neuen Buch, das habe ich noch nicht gelesen, aber Interviews von ihm dazu gehört in Berliner Zeitung und im Südwestrundfunk, SWR1, Radio Baden-Württemberg, dass diese Grundrechte sind grundsätzliche Rechte und deshalb heißen sie auch Grundrechte. Sie heißen nicht Impfschutzrechte oder Pandemierechte, sondern sind Grundrechte und sind Grundlage unseres Staates. Und wer die länger abschafft, schafft auch den demokratischen Staat ab.
In diesem Kontext finde ich natürlich auch sehr wichtig zu betrachten, dass ja mittlerweile der Verfassungsschutz jetzt die gesamte Querdenken-Bewegung beobachtet. Ist das für Sie ein verwunderlicher Vorgang? Wundern Sie sich darüber oder sind Sie da schon anderweitig geprägt, was das angeht?
Also ich wundere mich nicht wirklich darüber, weil ich von der Familie her anderweitig geprägt bin. Und es freut mich, dass ich glaube auch wieder Michael Ballweg das so aufgegriffen hat, wie ich es bei einer Rede in Lindau, ich glaube Dezember oder November 2020 gesagt habe. Da wies ich darauf hin am Redemikrofon, dass Baden-Württemberg, Lindau ist ja in Bayern und Baden-Württemberg jetzt den Verfassungsschutz, die Querdenker beobachten lassen möchte. Und da hieß es dann Buh, dann habe ich gesagt, Moment, ich finde das gut. Dann lernen die Leute, diese Schlapphüte, wie man es so schön nennt, vielleicht mal, was Demokratie ist, wie eine friedlich-freundliche Demonstration funktionieren kann. Und zum anderen gibt es vielleicht da auch einen neuen Umgang, denn ich habe schon erfahren, dass das, was sich Verfassungsschutz nennt, plötzlich sehr nervös wird, wenn ich sage, hallo, lieber Verfassungsschützer, liebe Beobachter, wir machen jetzt das Gleiche, wir beobachten nämlich auch euch und veröffentlichen, was wir sehen und hören. Da werden die vielleicht ein bisschen vorsichtig, wenn ich Telefonate führe zum Thema Demokratie zurzeit oder Grundrechte, da grüße ich dann auch manchmal unbekanntermaßen freundlich die Zuhörerinnen und Zuhörer von dem, was sich Verfassungsschutz nennt. Also als ich das erste Mal gehört habe, dass die Querdenker in Baden-Württemberg vom Verfassungsschutz beobachtet werden, da habe ich gedacht, das ist ja praktisch wie schon öfters bei unserer Familie. Es soll einen Doppelagent, ich glaube, bei der Kirchenjugend in Ulm gegeben haben, der hieß wohl Albert Riester, der Gestapo Hinweise gegeben hat auf die Weiße Rose Flugblattaktionen in München und dabei auch den Namen Hans und Sophie Scholl genannt hat. Und der kam dann, es war also ein Doppelagent für die Gestapo, die geheime Staatspolizei der Nazis. Und der kam dann nach dem Zweiten Weltkrieg, nach 1945, zu meinem Großvater, dem Vater von Hans und Sophie Scholl, Robert Scholl, damals Oberbürgermeister von Ulm, von den Amerikanern eingesetzt. Und sagte, na, Herr Scholl, jetzt können wir ja wieder gemeinsam weitermachen. Und das soll mein Großvater gesagt haben, Herr Riester, da ist die Tür, also raus aus meinem Büro. Verwunderlich, weil mein Opa als sehr verzeihend galt, beziehungsweise fähig zu sagen, jetzt machen wir mal einen Strich drunter und versuchen nochmal neu miteinander anzufangen. So wie Franz Beckenbauer wohl mal gemeint hat, jetzt sind wir wieder gut miteinander, so etwa. Ja. Das hat er bei dem Riester nicht gemacht. Riester wurde dann Pressesprecher beim Innenministerium Baden-Württemberg, also ehemaliger des Gestapo-Agent wird Pressesprecher beim Innenministerium, also nach 1945, Sicherheitsbeauftragter bei Daimler und hat wohl auch eng mit dem Verfassungsschutz zusammengearbeitet, klar als Pressesprecher der Einrichtung. Ob er beim Verfassungsschutz selber tätig war, weiß ich nicht. Meine Eltern haben 1900, zur Zeit der sogenannten Spiegel-Affäre, Anfang der 60er Jahre, diese Unterschrift ihren Namen unter eine Unterschriftenliste gesetzt, die angestrebt hat, Rudolf Augstein, den Spiegel-Herausgeber, wieder freizubringen. Und als mein Vater dann, der ein begnadeter Luftbildfotograf war, war auch sonst ein guter Fotograf, aber hat auch Luftbilder, Bücher veröffentlicht mit der Lufthansa. Ich glaube, von der Alpenmilch mal gebeten wurde, Fotos hier vom schwäbischen Oberland zu machen. Jetzt muss ich hier bloß gerade ein bisschen für Strom sorgen. Da musste man damals das Regierungspräsidium Tübingen dann, glaube ich, fragen, bekommt er die Genehmigung zum Anfertigen dieser Luftfotos? Und da schrieb ihm die Behörde, nein, die Erlaubnis bekommt er nicht, weil er damals gegen die Verhaftung von Rudolf Augstein unterschrieben hatte. Mein Vater hat dann wohl so reagiert, so erzählte er mir das, dass er dieser Behörde geschrieben hat, hallo Leute, morgen habe ich eure Genehmigung oder übermorgen liegt euer Geschreibsel beim Spiegel. Dann war am nächsten Tag die Genehmigung da. Und er sagte dann zu mir, jetzt weiß ich wenigstens, dass ich bei denen in den Akten bin. Und 1978 haben mehrere Leute, die für Schülerzeitungen gearbeitet haben, darunter mein Bruder Manuel und ich. Die Schülerzeitung hieß Radieschen im Untergrund. Die haben eine Tagung veranstaltet in städtischen Räumen einer Schule in Leutkirch zum Presserecht. Und da haben wir viel gelernt dabei. Und da sagte die Stadt als Gebäudeeigentümerin, da mögen doch bitte zwei pädagogisch befähigte Personen aufpassen, dass die Schülerzeitungsredaktionsmitglieder auch richtig Mittagessen und pünktlich ins Bett gehen und so weiter. Da war meine Mutter angeblich pädagogisch befähigt dazu, als ehemalige Volkshochschulleiterin und ein Lehrer aus der Friedensbewegung, so ein ganz ruhig auftretender Oberbayer. Und der hat uns dann 3 Wochen oder so nach dieser Tagung angerufen. Ja, da war jemand vom Verfassungsschutz da und hat gefragt, ob da verfassungsfeindliche Tendenzen besprochen worden wären bei der Tagung. Also das zeigt einerseits, der Staat hat sich aufgeregt, sich geängstigt, angesichts der Tatsache, dass jemand das Grundrecht auf Pressefreiheit wahrnehmen will und Meinungsfreiheit und zum anderen dieser sogenannte Verfassungsschutz, ich würde ihn jetzt eher Geheimpolizei nennen, dass diese Geheimpolizei Verfassungsschutz sehr stümperhaft arbeitet. Dieser Lehrer hat dann denen gesagt, ja, ich habe nur beim Mittagessen aufgepasst und da wurde nichts Verfassungsfeindliches gegessen und besprochen, aber sie können ja die Eichers anrufen, die haben ein Protokoll geschrieben. Das haben die natürlich nicht gemacht. Wir haben dann damals, wie vorher berichtet, die beobachtet, weil wir wollten, dass Leute, die bei der Tagung waren und später den Beruf des Lehrers oder der Lehrerin anstreben oder sonst wie im Staatsdienst tätig werden, dass die eine schriftliche Bestätigung bekommen, dass dort nichts Verfassungsfeindliches passiert ist. Das wurde dann zuerst verweigert, später dann vom Innenminister von Baden-Württemberg, von Lothar Späth, zugesagt, der vermutlich auch wieder das Telefon von meinen Eltern hat abhören lassen. Insofern ist das für mich jetzt nichts Neues, ja. Ich weiß, manchmal hat es mich ein bisschen erschreckt, wie unprofessionell und stümperhaft die arbeiten, weil es geht ja auch gelegentlich um die Abwehr von Straftaten. Siehe die Morde an 10 ausländisch herkommenden Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sogenannten Dönermorde. Das war das eine. Da ist wohl der Verfassungsschutz nur dabei gestanden und hat nichts dagegen getan. Also ich glaube, da im Zusammenhang mit der Beobachtung könnten die Querdenker ja vielleicht dann auch Vorschläge machen, wie man den Verfassungsschutz vielleicht doch mal zu einem Verfassungsschutz macht, was er meiner Meinung nach nicht ist.
Herr Eicher, jetzt habe ich noch einen letzten Begriff, ein letztes Schlagwort, das ich gerne mit Ihnen besprechen würde, nämlich dieses viel in den Mund genommene Schlagwort neue Normalität. Das geistert ja in vielen Medien und auch ja, in politischen Kreisen enorm herum. Wie müsste denn eine neue Normalität aus Ihrer Sicht aussehen, gerade auch im Hinblick auf erneuerbare Energien, auf ja, Solidarität, Ausgleich? Wie würden Sie das sehen oder sehen wollen, diese neue Normalität?
Ich glaube, eine neue Normalität könnte viele angenehme Gesichtspunkte mit sich bringen, wenn wir weniger Angst vor Veränderung haben. Wenn jetzt zum Beispiel diese Klimadebatte geführt wird, das sind natürlich die mit dem irrigierten Zeigefinger auch gleich wieder da, Herr Lauterbach und ähnliche Panikorchestrierer, aber und die dann auch wieder sagen, ja, wenn alle nachts zu Hause bleiben und sich nicht bewegen, dann wird kein Autoauspuff betätigt. Da haben die theoretisch zwar recht, aber man könnte ja auch sagen, man aktiviert wieder ein bisschen die Nachbarschaft, man setzt sich mit den Nachbarn zusammen, muss deshalb vielleicht nicht jedes Wochenende nach Mallorca fliegen oder sonst wohin, sondern bleibt dann vielleicht mal in der eigenen Umgebung. Also ich glaube, wir müssen uns alle schon ein bisschen auf Veränderungen einstellen, aber es gibt Grundsätze, die sich bewährt haben 70 Jahre in dem, was wir demokratischen Staat Bundesrepublik Deutschland nennen. Und da gehört das Grundgesetz dazu. Und das kann meiner Ansicht nach vollständig bleiben. Das stört zum Beispiel ein klimafreundliches Verhalten überhaupt nicht. Also beim Klima, da wundere ich mich immer, was da für, nennen wir es auf Süddeutsch mal, für Kopfstände veranstaltet werden, auf was da alles verzichtet werden soll. Es geht nicht um Verzicht. Es geht darum, zum Beispiel gibt es mehrere wissenschaftliche Untersuchungen, die sagen, Solarzellen auf den Dächern könnten die gesamte Strommenge, die in Deutschland im Jahr verbraucht wird, liefern. Nur Solarzellen auf den Dächern. Frau Professor Dr. Martina Klärle hat vor 10 Jahren untersucht, dass 60% der Dachflächen mit diesen Solarzellen drauf ausreichen. Da ist noch überhaupt nicht dran gedacht, Solarzellen an die Wände zu schrauben. Das könnte man ja auch machen. Sieht zum Teil sogar sehr schön aus. Oder an die Balkone, die sogenannten Balkonmodule. Es ist nicht dran gedacht, noch nicht davon gesprochen, dass man die Verkehrswege, viel befahrene Eisenbahnstränge oder Autobahnen und so weiter mit geräuschminderungssenkrechten Solarmodulen etwas ruhiger bringt. Aber es, wie gesagt, es reichen dann schon die Dächer und nachts, wenn keine Sonne scheint, da wäre dann immer noch Wasserkraft, Windkraft, Biogas, Erdwärme, Wellenkraft und so weiter da. Und die Wasserkraft, die gibt es schon seit Jesus Christus, zumindest hat er sie erwähnt. Er hat jetzt nicht bestimmte Turbinenmarken erwähnt, aber angeblich in Matthäus 4,54 gesagt, der liebe Vater im Himmel, der würde die Sonne aufgehen lassen über die Bösen und die Guten und er hätte regnen lassen über Gerechte und Ungerechte. Also der Regen als wichtigstes Element der Wasserkraft, den gab es wohl schon vor 2000 Jahren. Und es gab in Deutschland mal 80.000 etwa Wasserkraftanlagen amtlich vermerkt. Heute sind es noch keine 8.000 mehr. Und selbst die 8.000, wenn wir sagen Mechaniker und Elektroniker immer wieder, die das jahrzehntelang gemacht haben, die sagen mir, da könnte man die Strommenge verdoppeln. Sie haben vor Ort und konkret immer diese Erfahrung der Verdoppelung gemacht. Also es ist da nichts, hat mit Zwang überhaupt nichts zu tun, sondern mit dem Willen zu einem Leben, das mehr denkt, was tue ich da jetzt gerade eigentlich und was tut mir gut und was tut mir schlecht. Ja? Und warum soll ich nicht Strom vom eigenen Dach in den eigenen Räumen drunter für 3 bis 10 Cent die Kilowattstunde nützen, statt für 30 Cent aus dem normalen Netz? Da habe ich doch Geld übrig für andere Dinge. Das ist dann, glaube ich, auch wieder für ärmere Teile unserer Bevölkerung, die es leider immer noch gibt, wichtig, denn es wird selten davon geschrieben, kommt hin und wieder vor, aber selten, dass im Jahr mehreren 100.000 Haushalten der Strom abgestellt wird, weil sie ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können. Also solche Sozialprobleme könnte man vielleicht mit einer Strompreissenkung dank der kostenlos vom Himmel scheinenden Sonne senken und dann könnte die Industrie mit dem billigeren Strom auch billigere Waren herstellen, beziehungsweise der Belegschaft ein bisschen mehr Geld geben und konkurrenzfähig im Ausland weiter Deutschland als Exportland erhalten mit Produkten, die im Ausland sicher mindestens so gern gefragt werden wie, was weiß ich, Waffen von Heckler und Koch, kann das auch friedlich machen.
Also ein großes Plädoyer für Innovation, Aktion und eine Absage an Stagnation, die wir ja derzeit wirklich erleben.
Ich bin zum Beispiel kein Gegner von Autofahren. Ich fahre zwar fast jeden zweiten oder jeden Tag Fahrrad, aber ich sitze auch gern mal hinter einem Autosteuer, aber man muss ja immer nur eine Person an dem Autosteuer sitzen, aber es können ja mehrere in dem Auto fahren. Ja? Also sich da zusammentun. Auch dieses entsetzliche Wort Social Distancing, das ist bestens Social Distancing. Also würde ich sagen, ist besser get together als sich trennen lassen. Vielleicht noch, was mich nachdenklich gemacht hat bezüglich der Politik zu dieser Pandemie. Ich bezweifle ja um Gottes Willen nicht, dass es Kranke gibt. Ja? Ich schaue mir Zahlen an. Ich habe neulich ein Meinungsverschiedenheits-E-Mail-Austausch mit einem politisch befreundeten Notarztbetreuer gehabt, der dann gesagt hat, ja, lass dich sofort impfen. Und der schrieb mir dann, er hätte wenn er 500 Leute auf Covid-19 testet, dann ist eine Person schwer krank. Und dann schrieb ich zurück, lieber Wolfgang, du weißt, ich bin kein Mathe-Genie, aber 1% von 500 sind 5. Und wenn dann eine oder einer schwer krank wird, dann ist das 0,2%. Und ob man eine Krankheit, die 0,2% der Bevölkerung befällt, wenn überhaupt, bekämpft, dass man 98% der Bevölkerung einsperrt nachts, das wage ich dann doch zu bezweifeln. Aber für mich ist auch die Frage, wie geht man so denkend und fühlend und wie geht die Medien, die Presse, die Zeitungen, die Radios mit diesem Thema um? Und es hat mich dann schon erschreckt, als ich in Vorbereitung meiner Rede oder meines Vortrags am 18. Februar 2021 am Geschwister-Scholl-Platz in München mal nachgeschaut habe, was hat denn Hitlers Propagandatröte Dr. Josef Goebbels während seiner berühmten Sportpalastrede, wollt ihr den totalen Krieg, Rede gesagt. Die hat er nämlich am gleichen 18. Februar 1943 gehalten, als die verhaftet worden sind von der Weißen Rose, die ersten verhaftet worden sind. Und da fragte er, wollte ihr den totalen Krieg? Und da gibt es in YouTube einen Auszug aus der Rede von irgendeinem englischen Veröffentlicher, aber man hört dann die deutsche Ansprache von Goebbels. Und da sagt er wörtlich, dass, ich zitiere, das Judentum stellt eine infektiöse Erscheinung dar, die ansteckend wirkt. Punkt, Ende des Zitats. Also nochmal, das Judentum stellt eine infektiöse Erscheinung dar, die ansteckend wirkt. Also mit dieser Aussage von Herrn Dr. Goebbels wird auch schon klar, es wurde schon damals mit Infektionen Angst geschürt und es wurden bestimmte Leute, in dem Fall die Hassfigur der Nazis, das Judentum, die wurden als ansteckend bezeichnet. Und da muss ich sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die ihr da Panik schürt in Radios, Presse und Zeitungen, ist euch seither eigentlich nicht mehr irgendwas Neues eingefallen, als immer noch die gleiche Schallplatte aufzulegen. Das finde ich doch dann ein bisschen erschreckend. Einerseits, dass damals schon dieser Sprachtrick bestand, diese Angstfigur aufgebaut wurde, Infektion, infektiöse Erscheinung. Und andererseits, dass das bis heute angewandt wird, um Leuten Angst zu machen.
Zum Schluss unseres Gespräches wollte ich noch anmerken, Sie werden ja am 9. Mai am Geschwister-Scholl-Platz in München sein. Dort wird eine Kundgebung stattfinden. Möchten Sie da noch einige Rahmenpunkte für unsere Zuhörer angeben?
Also ich denke, es ist mir zunächst einmal sehr wichtig klarzustellen. Ich habe inzwischen, glaube ich, bei rund 2 Dutzend Veranstaltungen teilgenommen, zum Teil bei Querdenken, aber ich glaube, es war die Minderheit. Es gibt viele andere Gruppen in Deutschland, die, ich glaube, es gibt mindestens an jedem Wochenende hunderte von Veranstaltungen inzwischen in Deutschland, die für die Grundrechte eintreten. Und bei etwa 2 Drittel davon, also so 15 vielleicht, habe ich auch am Mikrofon gesprochen. Und mir ist dort nie eine Person aufgefallen, die ich irgendwie als Nazi empfinden würde. Da ich aus einer entsprechenden Familie stamme und seit über 20 Jahren in Schulen, an KZ-Gedenkstätten, in Kirchen und Ähnliches gehe, um auf die Verfolgung im Nationalsozialismus, auf den Widerstand, nicht nur in Deutschland gegen die Nazis hinzuweisen, Vorträge zu halten und so weiter, glaube ich, dass ich da sehr auf das Thema sensibilisiert ist, ob jemand Nazi ist oder nicht. Und mir ist bei diesen Kundgebungen keine Person dieser Art aufgefallen. Ich werde es dann immer wieder von denen, die sich Mitarbeiter der Qualitätsmedien nennen, gefragt. Ja, sie gehen ja auf Nazis-Demos. Da sage ich, nee, ich habe keinen Nazi gesehen. Am 20. September 2020 sprach ich am Münsterplatz Ulm bei Querdenken und dachte beim Hinlaufen dann schon, ja, vielleicht ist da jetzt ein Plakat von der AfD, weil Ulm im Dritten Reich als große Garnisonsstadt doch sehr hohe Zustimmungswerte für die Nazis hatte. Nein, da war nichts davon zu sehen, nur die Friedenstaube und die Regenbogenfahne und Ähnliches. Und diese Einschätzung hat die Bundesregierung, also keine Einrichtung, die als Propagandaabteilung der Querdenker gilt, die Bundesregierung klargestellt, hat aufgelistet, bei welchen Kundgebungen nach ihrer Kenntnis Nazis oder Rechte versucht haben, Einfluss zu nehmen. Und da konnte ich dann sehen, bei den Kundgebungen, an denen ich teilnahm, war eben diese Einflussnahme nicht und dass die Rechten keinen dominierenden Einfluss auf diese Kundgebungen haben. Und wer sowas behauptet, sollte doch bitte dran denken. Das Gleiche wurde schon versucht bei der Friedensbewegung. Ich habe in der 1980er Jahre, ich habe damals gehörte zu einer Gruppe Studierender und eines klugen Universitätslehrers, die damals die Frankfurter Allgemeine und die Bild untersucht haben. In der Bildzeitung wurde schon damals gesagt, Friedensdemo in Bonn gleich Nazis. Und die FAZ, die Frankfurter Allgemeine, hat die Grünen als Nazis bezeichnet damals. Also diese Schallplatte sollte man vielleicht doch mal ablegen und durch einen neuen Hit ersetzen oder eine neue Melodie. Und wenn das die Bundesregierung selbst feststellt, dann sind es tatsächlich keine Nazis, wie es Robert F. Kennedy ja auch in Berlin gesagt hat vor Hunderttausenden. I see the opposite, ich sehe das Gegenteil, ich sehe Demokratinnen und Demokraten. Wer sowas wie diese Grundrechtsdemos als Nazis bezeichnet, muss sich fragen lassen, ob er nicht wirklich das Geschäft der Nazis betreibt, indem er Demokraten und Demokratinnen aus der bürgerlichen Mitte als Nazis bezeichnet, um damit irgendwann vielleicht doch dafür zu sorgen, dass die sich als Nazis fühlen und Nazis harmlos finden. Man verharmlost zumindest die wirklichen Nazi-Verbrecher, die es leider in Deutschland immer noch massiv gibt, die ja über 100 Leute seit 1990 umgebracht haben. Es gibt Diskussionen, ob es 200 waren oder 150 oder so, aber weit über 100. Das finde ich sehr gefährlich, da muss man natürlich was dagegen tun, aber nicht die Leute, die keine Nazis sind, als Nazis bezeichnen. Und jetzt zum Sonntagabend in München. Also ich spreche ja auch am Freitagabend, am 7. Mai in Weißenhorn, südwestlich von Neu-Ulm, südöstlich von Neu-Ulm. Und am Sonntagabend werden noch ein paar andere Leute auch sprechen und ich denke, ich werde noch mal darauf hinweisen, dass das Gedenken an die Widerstandsleute der Weißen Rose und anderer, ne, es gab ja über 100.000, die im Widerstand in Deutschland gegen die Nazis umgekommen sind, das war so schon fast eine größere Mittelstadt, ja, dass man einerseits sagen kann, ja, das war einmal, das ist fast wie ein Märchen, das ist oder jedenfalls weit weg wie Jeanne d'Arc in Frankreich vielleicht. Man kann aber auch sagen, was bedeutet das für mich? Und da steht in einem der Flugblätter der Weißen Rose die Forderung Freiheit der Rede, Freiheit des Bekenntnisses, Schutz des einzelnen Bürgers vor der Willkür verbrecherischer Gewaltstaaten. Und ich glaube, diese Freiheit der Rede, Schutz des einzelnen Bürgers, das ist heute wieder ein aktuelles Thema. Und deshalb ist es mir auch wichtig, dass man an diese Dinge denkt, auch wenn es mit unangenehmen Gefühlen verbunden ist, manchmal.
Lieber Herr Eicher, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit, für das Gespräch. Und ich hoffe auch, dass wir in Zukunft in Kontakt bleiben werden.
Das wäre mein Wunsch,
und, ja. Und ich denke, es gibt auch noch viel mehr Dinge intensiver zu besprechen.
Unbedingt, ja, unbedingt. Ich glaube, wir haben auch jetzt eine Chance, dass ein politisches Interesse wieder wächst. Also wir haben in Leutkirch, ich glaube, bei 10 Kundgebungen seit 8. Mai 2020 neben dem Leutkircher Rathaus erfreut und erstaunt festgestellt, dass immer wieder Leute auf den Mitveranstalter und mich zukamen und sagten, dürfen wir auch mal ans Mikrofon? Und die haben dann nachher gesagt, wir waren sehr aufgeregt, weil wir uns noch nie auf einer Demonstration aufgehalten haben und schon gar nicht am Mikrofon. Darunter viele, zum Teil auch auffallend schöne Frauen, die behauptet haben, sie seien in der DDR aufgewachsen. Und von denen rief mich mal eine abends an und sagte, Julian, was wir zurzeit in Deutschland erleben, ist wie zu Ende der Honecker-Zeit und so wird es auch ausgehen. Nur die Ruhe und die Kraft bewahren.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Haben Sie vielen Dank.
Ich danke auch. Bis bald.
Sollten Ihnen die Inhalte von Frische Sicht und dem Frische Sicht Podcast gefallen, würde ich Sie herzlich einladen, eine kleine Spende zu hinterlassen, da sich das Presseportal für unabhängigen Journalismus ausschließlich durch Spenden finanziert. Alle weiteren Informationen dazu finden Sie in den Shownotes verlinkt.